ich frage mich da immer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nett ausdrücken soll, aber wie hat man da in generell Trainingslehre und in allem, wenn es um Lernen geht, so geschlafen irgendwie? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es darum, ob unsere Hunde Opfer von Konditionierung sind. Immer dann, wenn ich mehrere Postings geschickt bekomme oder auch Blogbeiträge und einfach merke, dass da eine große Verunsicherung herrscht, gehe ich auf Themen ein. Ansonsten probiere ich mittlerweile schon durchaus auch mehr zu ignorieren als früher noch, definitiv. Aber ja, manche Themen möchte ich dann einfach ansprechen. Ich weiß, dass das dann auch für mich immer ungemütlich ist, weil ich dann ja auch entsprechend Kommentare bekomme. Aber solange ich noch Minimum, ich sag mal 2-3 Mal die Woche Nachrichten bekomme, wie, hey, zum Glück hast du da und dazu was gesagt, ich sehe das jetzt ganz anders, kann das an meinem Hund jetzt endlich so und so beobachten und wir gehen einfach jetzt einen anderen Weg miteinander. Ja, solange ich das noch bekomme, mache ich dann eben auch solche Videos und Podcast-Folgen. Also die Kamera hat gerade ein bisschen gewackelt, weil der Hund sich da unten gerade auf dem Teppich reibt, aber es geht ihm gut. Es sieht nach Wohlbefinden aus. Wir lassen das mal so. Also, ja, Spoiler, man muss jetzt erstmal unter den Tisch fallen lassen für diese Aussage, dass unsere Hunde Konditionierungsopfer sind, dass ja ein Leben ohne Konditionierung halt nicht existiert. Aber dann könnte man wahrscheinlich nicht so eine emotionsgeladene Verunsicherung schüren und diese Sau durch Social Media treiben, um es mal ganz platt zu sagen. Das ist ja leider so, ich habe da schon mal drüber gesprochen, wie das mit den Emotionen auf Social Media ist. Das Ganze nennt sich Ragebaiting und das hat natürlich negative Auswirkungen für uns selber, weil wir einfach den ganzen Tag so auch gewohnt sind, dass so heftige Emotionen geschürt werden und man immer mehr braucht quasi, ja, um überhaupt noch die Aufmerksamkeit von den Menschen zu bekommen. Ja, und wer da nicht mitmacht, der geht so ein bisschen unter, aber vergiftet sich dafür nicht den eigenen Kopf und das ist mir viel wichtiger. In den Beiträgen, da geht es natürlich darum, positive Verstärkung zu verunglimpfen, völlig klar. Ne? Wenn davon gesprochen wird, diese Hunde sind Konditionierungsopfer, geht es dabei um Hunde, die über positive Verstärkung Dinge beigebracht bekommen. Es wird eben behauptet, dass so echte Beziehung zum Menschen dann auf der Strecke bleiben würde, wenn man den Hund nur konditioniert. Es schürt eine Abhängigkeit, weil der Hund eben immer nach einer Belohnung lechzt und in so einer Erwartungshaltung auch steckt. Über diese Erwartungshaltung wird auch sehr viel gesprochen. Da komme ich auch noch mehr zu. Und ja, das Ganze wird immer so dargestellt, als würde die ganze Beziehungsebene zwischen Hund und Mensch quasi degenerieren. Ja, und würde quasi so außer Acht gelassen werden, wenn man da immer nur über Verstärkung arbeitet. Ja, ich könnte jetzt das krasse Gegenbeispiel zeichnen, wenn man eben sagt, ein Hund, der direkt am Bein des Menschen klebt und die ganze Zeit erwartet, dass gleich wieder eine Bestrafung kommt, weshalb er vielleicht auf die Atmung, auf den Blick, auf die Körperhaltung, auf die Bewegungen des Menschen, auf den Muskeltonus, auf vielleicht sogar den Geruch. Es gibt ja viele, viele Dinge, die quasi die Vorhersage für Bestrafungen sind. Und dann achtet der Hund auf all das und möchte eben rausbekommen, was bereitet mich quasi vor, damit ich eine Chance habe, der Bestrafung aus dem Weg zu gehen. Und diese Verhaltensanpassung, ja, ich behalte alles im Blick und ich mache mal das und das, das hat bisher mal gut funktioniert. Ich bleibe jetzt mal bei diesem am Bein des Menschen laufen und nach oben gucken, um Strafe zu vermeiden. Das ist Konditionierung. Ja, also ich frage mich da immer, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nett ausdrücken soll, aber wie hat man da in generell Trainingslehre und in allem, wenn es um Lernen geht, so geschlafen irgendwie? Oder wenn es darum geht, dass man quasi ohne weitere Hilfsmittel konditioniert, dann ist es keine Konditionierung. Ich kann das aber nicht so ganz nachempfinden und nachvollziehen, um was es da geht. Weil, ja klar, ich belohne dann halt nicht mit Leckerlis, wobei ja, auch darüber habe ich ja schon oft gesprochen, ich meine positive Verstärkung und generell das Training über positive Verstärkung arbeitet ja auch nicht nur über Leckerli, ja, das ist ja auch nicht nur Leckerlis werfen. Und was mir da immer auffällt auch, ich hatte zwei Postings mir jetzt nochmal in Vorbereitung durchgelesen und natürlich auch Kommentare. Da wird ja ganz schön mit Euphemismen gearbeitet, ja, sowas wie echte Beziehung, Beziehungsarbeit, soziales Verständnis und soziales Miteinander, weil Beziehungsarbeit, also, ja, aber gehen wir jetzt mal vom Ziel aus, ich möchte, dass du aus dem Raum gehst und mich in Ruhe lässt. Das können wir mal einfach so zeichnen. Ich möchte hier in Ruhe arbeiten und ich merke, mein Hund ist unruhig oder so. Und deshalb ist für mich das Ziel, das Gesetzte, du gehst jetzt aus dem Raum und ich hab hier meine Ruhe und kann hier ungestört arbeiten. Also klar, es verwundert nicht, dass in der patriarchal aufgebauten Leistungsgesellschaft der Einsatz von Macht und ja auch so dieses ganze Ich habe Überlegenheit, dass das als normal empfunden wird. Ja, also ein so muss das. Und ja, es verwundert einfach nicht, weil wir ja alle damit zu tun haben. Wir sind ja damit aufgewachsen. Wir haben das quasi alle in uns drin und dementsprechend empfinden wir das auch ein Stück weit als normal, dass eben Macht ausgeübt wird und eine überlegene Position ausgenutzt wird auch, ja. Also so eine Einschüchterung oder eben körperlicher Einsatz, all das ist nicht Beziehungsarbeit. Also da merkt man dann schon, wie krass dieser Euphemismus da gewählt ist, ja. Um Konditionierung aus dem Weg zu gehen, sagt man, es ist dann Beziehungsarbeit, um auch Erwartungshaltung zu vermeiden, komme ich einfach nicht hin. Ich erkläre auch noch, warum. Also lass uns gerne mal über die Erwartungshaltung sprechen. Wenn ich jetzt also sage, ich will hier meine Ruhe haben und dann schicke ich dich körperlich raus, stelle mich so drüber, vielleicht wirklich auch richtig körperlich, dass man hinpackt oder eben über Knie oder Beine. Und wenn der Hund zurückkommen möchte, zeige ich entsprechendes hemmendes Verhalten, damit der Hund da draußen bleibt. Die andere Variante wäre ja, ich benutze ein erlerntes Signal. Ja, ich habe das aufgebaut unten im unteren Stockwerk. Wenn ich möchte, dass jemand aus der Küche geht, beziehungsweise war das in der Babykrabbelphase und Kleinkindphase eher wichtig, jetzt nicht mehr. Da hatten wir auch an der Küche noch ein Türgitter. Und dann habe ich ein Signal konditioniert, das heißt Flur. Das heißt, einfach über den Begriff Flur wusste ich, die drei Hunde wuseln in den Flur und freuen sich darüber. Ja, weil ich das ganz, ganz häufig belohnt hatte. Und natürlich musste ich nicht immer dauernd mit super Gutti arbeiten. Wenn man das sauber aufbaut, kann man dann auch ein Lobwort einsetzen hier und da und findet auch andere Belohnungsmöglichkeiten. Das wäre die andere Variante. Und ich meine, wenn man da jetzt diese platte Frage stellt, in welcher Rolle würdest du gerne einmal die Nummer tauschen? Ja, dass man halt sagt, okay, ich bin jetzt dein Hund und du bist jetzt der Mensch. Und mir wäre definitiv lieber, ich weiß, wenn jemand zu mir sagt, geh bitte in den Flur, damit ist gemeint, ich soll aus dem Zimmer gehen. Ja, als ich werde da körperlich rausgeschubst, rausgeschickt. Und natürlich ist das dann auch Konditionierung. Wenn man das öfter macht, ja, dann hat der Hund schon gelernt, oh, wenn der Mensch schon so vom Tisch aufsteht oder wenn der Mensch schon so mich anguckt oder so auf mich zuläuft, ja. All das ist genauso Konditionierung. Es sind halt Körpersignale, die den Hund die dem Hund beigebracht haben, wenn ich auf diese Signale nicht reagiere, wird es ungemütlich, fühle ich mich schlecht und weil ich das nicht möchte, mache ich es halt. Ja, es ist auch Konditionierung. Und warum da dann dieses Jahr, aber da hast du ja nicht deine Machtposition eingesetzt, du hast dem Hund ja nicht gezeigt, wer hier Sagen hat, warum das dann als schlechter wahrgenommen wird, das ist tatsächlich immer was, was mir nicht so ganz klar wird, weil es ist keine Beziehungsarbeit, wenn ich jemanden einschüchter. Ja, wenn jemand aus Angst vor mir und vor meinen folgenden Taten quasi den Raum verlässt. Ja, also beide haben das Ziel, ich bin hier im Raum dann alleine und kann in Ruhe arbeiten und einmal fühlt der Hund sich dabei wohl und einmal halt ganz deutlich nicht, ja, und dieser körperliche Einsatz ist halt ausgeblieben und ja, nochmal, es ist definitiv keine Beziehungsarbeit und es ist auch nicht die Beziehung verkümmert, nur weil ich ein Signal eingesetzt habe und das belohnt habe. Und diese Erwartungshaltung, auch da wird ja immer wieder drüber gesprochen, dass der Hund eben so immer wieder nach Futter lechzt. Ja, also auch da, Hund läuft am Bein und schaut immer wieder hoch und wartet auf eine Belohnung. Und wann macht ein Hund das? Also das wäre jetzt für mich so die erste Frage, dass man sich da diese Situation auch nochmal sauber anguckt. Wann guckt denn der Hund nach oben und ist so in freudiger Erwartungshaltung? Also erstens mal, er macht es aus freien Stücken. Ja, also er hat da Bock drauf. Und er hat ja keine Angst, in die Umwelt abzutauchen. Also er hätte ja eine Wahlmöglichkeit. Aber er bleibt gerade aus freien Stücken da, weil das für ihn lohnender ist, weil er motiviert ist, weil es Spaß macht, weil er gerade voll Lust hat, mit seinem Menschen irgendwie was gemeinsam zu machen. Das ist ja auch so, ne, dass einfach der normale Arbeitsalltag ja so aussieht, dass man eben nicht viel Zeit mit dem Hund hat, der vielleicht sogar alleine zu Hause ist und dieses wir gehen gemeinsam raus ist ja dann für den Hund oft auch so Qualitätszeit. Ne? Ich kann jetzt mit meinem Menschen in Kontakt treten, wir machen was miteinander, also es ist eine wichtige soziale Zeit für ihn auch. Und ja, er ist einfach voll motiviert, wenn er da so immer wieder nach oben guckt und aus freien Stücken am Bein läuft. Und ja, mir fallen da einfach viele Sachen ein, die nicht negativ sind, weil der Hund sich dabei ja wohlfühlt, wenn er da so neben einem läuft. Und wenn ich dann denke, hey, der soll jetzt aber auch mal schnüffeln gehen und ich bin doch hier extra, weiß ich nicht, in den Wald gefahren oder extra hier hingefahren, nochmal, dann wäre für mich so die Frage, ist der ausgehungert, dass der so doll wegen Leckerchen oder wäre es dann mal an der Zeit, dass du erstmal mit ihm Kopfarbeit machst, irgendwie was trainierst oder ist die Umwelt super, super öde, ja, dass er da nichts findet. Aber wenn wir jetzt all das mal abhaken einfach und so tun, als wäre es nicht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu signalisieren, hey, das Training ist fertig, mach dein Ding, ja, ich habe da das Pausewort, das ja, kündigt einfach an, mach so deins, wenn was ist, melde ich mich. Du musst jetzt nicht auf mich achten, hast du was gesagt, war ich gemeint, sondern mach einfach deins. Wenn was wäre, würde ich mich schon rühren. Und dann ist es wirklich sofort Erwartungssicherheit. Ah ja, okay, jetzt ist fertig, die Übung ist fertig, ich muss hier jetzt nicht mehr am Bein bleiben, ich kriege jetzt hier keine Futterbelohnung oder. Aber auch da, es gibt ja genug Versuche, die ganz klar zeigen, der Hund bleibt da nicht wegen einer Futterbelohnung. Ne, da gab es so Gegenüberstellungen, begrüßt der Hund seinen Menschen, obwohl direkt nebendran ein Futternapf ist. Und nach einer Trennungszeit ist dem Hund wichtig, seinen Menschen zu einfach Kontakt aufzubauen und den zu begrüßen und nicht der Futternapf. Ja, da gibt es ja en masse Versuche, auch mit Hirnscans und so weiter und ja, es ist einfach ein Quatsch zu sagen, dass diese Futterbelohnung irgendwie die Beziehung kaputt machen würde, weil das läuft ja nebenher. Also ein, ich möchte von dir gekuschelt werden, ich habe voll Bock mit dir zu trainieren oder ich krieg von ihm gewisse Spielzeuge gebracht. Ja, oder, ne? Gibt's ja genug Möglichkeiten, wie er mir zeigen kann, worauf er Bock hat und wie wir auch so auf einem Spaziergang miteinander kommunizieren. Wir haben eine Wiese, wo wir spielen. Wir haben ein Eck, wo ich ganz viel Dummies auch verstecke. Und je nachdem, wo er auch hingeht, kann er quasi mir auch sagen, auf was er mit mir Lust hat. Und das ist ja alles Beziehungsebene, auch wenn er sich abends zu mir legt oder morgens zu mir kommt und sich an mich stellt und gekrault werden möchte. Das macht er ja nicht, weil ich ihm irgendwie später im Training Leckerlis gebe. Ja, also das da so zu trennen, da muss man sich schon echt anstrengen, so ein Bild zu zeichnen und muss das auch sehr, sehr bewusst machen, dass man so ein Bild zeichnet, um da Verunsicherung zu schüren einfach. Also ich finde einfach so ein absichtlich in entsprechender Dosis erzeugter Strafreiz, damit der Hund dadurch dann erzogen wird und der Hund dann am Bein läuft, weil er sich quasi nicht traut, in die Umwelt zu gehen oder was anderes zu machen. Der ignoriert dann vielleicht auch Reize nebendran, ja, wenn er was riecht oder da läuft jemand. Ja, das ist tatsächlich was, hat irgendjemand auch mal unter eine Diskussion geschrieben. Hey, wenn man es einmal gesehen hat und erklärt bekommen hat, kann man diese Körpersprache nicht mehr nicht sehen. Also in dem Moment, wo man einmal das Bewusstsein geschaffen hat, wie sieht ein Hund aus, der im Konflikt ist, der Strafe aus dem Weg geht, das kann man nicht mehr nicht sehen. Und nochmal, hier ist mir immer ganz, ganz wichtig, ich meine jetzt nicht irgendwelche Standbilder, irgendwelche Fotos, die aus dem Kontext gerissen sind. Da gibt es zig Situationen, ja, da kann keiner sagen, hat der Hund sich über die Nase geschleckt, weil er da was hat, was ihn kitzelt, oder gähnt er, weil er müde ist oder weil er gestresst ist, guckt er gerade nach rechts, weil da was ist und ich mache genau in dem Moment ein Foto, könnte ich sagen, oh, das Walauge, ne? Aber nochmal, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich so ganze Videos, wo man die Szene genau sieht, wie nebendran ein anderer Hund vorbeiläuft oder man sieht, dass der Hund wittert und dann aber schnell doch wieder zum Mensch guckt. Diese Konflikt- und Angstsignale, die kann man nicht übersehen, wenn man sie mal gesehen hat. Und ja, wenn wir jetzt eben bei diesem Bild bleiben, der Hund, der sich nicht traut, wegzugehen, weil er eben weiß, ich möchte dem Strafreiz aus dem Weg gehen, wenn ich das und das mache, aus der Erfahrung raus, dann passiert das und das und das ist unangenehm, das möchte ich nicht, dann ist das ja einfach ich passe mein Verhalten an in der Nähe des Menschen, finde ich doppelt heftig, weil eigentlich das ja, ne, die Bezugsperson, also die wirklich im Sturm und immer für einen da sein sollte, wo man totale Sicherheit hat, egal was ist, ich kann mich hier an die Person wenden, die ist für mich da. Da möchte ich nicht, dass der Hund einfach da Angst zeigt, wenn er in meiner Nähe läuft. Er soll sich bei mir laufen richtig wohlfühlen. Und ja, der ist doch auch in Erwartungshaltung. Gerade dieser Hund ist doch in Erwartungshaltung, dass er, oh, habe ich jetzt ein Signal übersehen? Weil diese Hunde ja oftmals auch gar nicht wissen, um was geht es. Also ne, wir Menschen haben genau im Kopf, das Ziel ist, du läufst eng bei mir am Bein, du schaust nach oben, du hast immer sofort deine Aufmerksamkeit bei mir, sobald ich irgendwas von dir will. Und das hat der Hund aber so nicht im Kopf. Ja, das ist so ein Try and Error. Der probiert halt das mal, probiert das mal und ja, lernt dann immer mehr, was sollte ich aus dem Weg gehen und was sollte ich machen? Wo passiert mir nichts? Aber er hat trotzdem nicht dieses fertig gezeichnete Bild im Kopf. Und nochmal, ich zeichne hier jetzt absichtlich dieses andere Extrem. Ja, das habe ich eingangs auch gesagt. Ich kann das auch mal so extrem auf die andere Seite zeichnen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher war, und auch klarer wird, worum es mir geht. Der Hund ist auch in Erwartungshaltung und zwar die ganze Zeit. Es könnte sein, dass ich was übersehe und dann eine Strafe bekomme. Und dann bin ich doch lieber in der Erwartungshaltung, oh, wann kommt wieder ein Gutti, als habe ich das gerade übersehen, passiert gleich wieder was. Ja, also da dann immer zu sagen, das ist Erwartungshaltung, das ist Konditionierung und das ist soziale Arbeit und das ist soziales Miteinander, wow, ne, da komme ich echt nicht mit und das ist auch weit weg von fair und von gutem Training und von guter Nutzung von Begrifflichkeiten mal sowieso. Also klar, hier einfach wieder so die Frage, ne, was möchte ich selber spüren, womit wäre ich fein, wenn ich sage, wir sind jetzt hier einmal in getauschten Rollen. Und ja, wenn man den Sozialpartner die ganze Zeit scannen muss, weil der einem nicht so einfach sagt, was er möchte. Ich bleibe jetzt hier bei diesem Signal Flur, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Da wäre absolute Erwartungssicherheit, Klarheit. Flur ist raus aus der Küche. Und wenn ich einen Sozialpartner habe, der mir eben nicht klar transportiert, was soll ich überhaupt tun? Und hier ja auch noch wirklich diese Diskrepanz ist, ein Mensch denkt immer wie ein Mensch und ein Hund denkt immer wie ein Hund und die Dinge machen für einen Hund logischerweise keinen Sinn. Der kann nicht die Gedanken lesen und erkennen, warum Menschen was wichtig finden. Und wenn ich da jemanden die ganze Zeit scannen muss, habe ich auch nichts übersehen. Wie schnauft der? Wie atmet der? Hat der jetzt mich gemeint? Ich will nicht, dass der fies wird. Ich will nicht, dass ich mich so fühle. Das nennt sich emotionale Gewalt. Das ist keine Beziehungsarbeit. Dafür gibt es feststehende Begrifflichkeiten. Emotionale Gewalt. Und nur, weil ich das dann irgendwie Beziehungsarbeit nenne, damit es nicht so krass klingt, bleibt es trotzdem emotionale Gewalt. Ja, und die sollte man auch so benennen. Und das ist tatsächlich was, womit ich so ein Problem habe, dass diese Feinzeichnerei die ganze Zeit passiert im Hundetraining. Ich habe so häufig Leute, so häufig wie noch nie zuvor, durch die geschürte Verunsicherung, dass manche Leute wirklich kommen mit, ich hatte schon 8 oder 10 Trainerpersonen bei mir, und aber da stand doch bedürfnisorientiert. Und aber die haben doch gesagt auf Beziehungsebene und. Weil da Euphemismen genutzt werden und eben nicht klar und deutlich gesagt wird, ich arbeite über Strafreize. Ich benutze absichtlich in richtiger Dosis herbeigeführte Strafreize, damit der Hund sein Verhalten anpasst. Dann könnten die Leute sich doch wirklich klar und deutlich aussuchen, was sie machen. Und dann wäre das Ganze doch fair. Weil das Problem ist ja, wenn jemand so nicht arbeiten möchte, wenn so jemand das auch nicht kann, weil er diese Werte nicht hat und ganz andere Werte vertritt, dann sind wir da echt in einem Problem. Ja, weil der Hund diese Verunsicherung spürt. Ne? Und dieses Unsicherheits-Ping-Pong, das spult sich natürlich nach oben. Das ist eine ganz, ganz blöde Sache. Also emotionale Gewalt bitte auch als solche einfach benennen, wenn man das einsetzt und einsetzen möchte. Es gibt genug Möglichkeiten, sich auch nochmal bewusster zu machen. Das geht ja gar nicht, dass ich durch die Gabe von Belohnungen und von Futter so eine komplette Bindung und Beziehung irgendwie abgrätsche oder zunichte mache, so wie es ja in diesen Postings auch beschrieben wird. Also, was habe ich gelesen? Seelenlose Opfer und also, wow, immer wieder erstaunlich. Aber Bindung, ja, da kommen wir wieder zu. Ich habe vor Ewigkeiten mehrere Podcast-Folgen über den Bindungsbegriff und auch den falsch genutzten Bindungsbegriff im Hundetraining schon eine Podcast-Folge gemacht. Weil Bindung meint nicht, der traut sich nicht weg, der guckt immer, was ich will, der hört auf jedes kleinste Signal, der hat die ganze Zeit mich im Fokus. Das ist nicht Bindung, das ist der falsch genutzte Bindungsbegriff im Hundetraining. Und auch das ist so ein typisches Ding irgendwie in der Hundeszene, ja. Bindung passiert auf Hormonebene. Bindung hat Erlebnisse, Bindung braucht Erfahrungen mit dieser Bezugsperson. Das sind viele Dinge, wodurch Bindung entsteht. Wir wissen das ja auch beim Neugeborenen, ne? Was sollte ich tun, damit Bindungshormone gefördert werden? Was sollte ich tun, damit diese Person sich bei mir als Bezugsperson gut fühlt und sicher fühlt? Und all das können wir auf den Hund übertragen. Das heißt, dieses ich bleibe immer bei dir, ich reagiere auf jedes kleinste bisschen, ist nicht Bindung. Das ist der falsch benutzte Bindungsbegriff. Also klar kann ich ganz viel dagegen machen, quasi, dass ein Hund keine Bindung aufbaut. Aber gerade wenn ein Hund seit Welpenalter bei mir lebt und ich eben auf seine Grundbedürfnisse eingehe, ich auf ihn eingehe, ich ihn lesen lerne, darauf eingehe, was er mir sagt quasi, ich ihn emotional auch supporte, wenn er das braucht, ich für ihn da bin, Körperkontakt zulasse, all das fördert Bindung und das hat nichts damit zu tun, was da auf Hormonebene und mit all dem, was da im Körper passiert und im Gehirn, dass das durch die Gabe von Futter und die Nutzung von auch Futter im positiven Training kaputt gemacht werden könnte. Ja, es ist eben umgekehrt, dass wir wissen, dass ich durch Angst eben ganz viel an der sicheren Bindung kaputt mache. Ja, es wird dann auch immer noch über das intrinsische Belohnungssystem gesprochen, wenn auch hier wieder in dem Moment, wo ich Klicker, Marker und Futter einsetze, ist der Hund nicht mehr fähig, intrinsische Belohnung zu erfahren und die würde dadurch kaputt gemacht werden. Wichtig dabei finde ich bei dieser Diskussion, und da mag ich jetzt gar nicht ganz drauf eingehen, das würde viel zu weit führen hier in dem Podcast. Also vorneweg, Hunde sollen niemals alleine leben können. Ja, die müssen nicht irgendwann alleine einen Haushalt wuppen und Geld verdienen und ihr eigenes Leben irgendwie wuppen können. Das ist schon mal der ganz, ganz große Knackpunkt, weshalb wir die direkte Debatte, wie sie eben bei Kindern geführt wird, nicht auf den Hund übertragen können. Wir möchten bei Kindern ganz unbedingt, dass sie völlig natürlicherweise durch ihre Entwicklung sich abnabeln zu erwachsenen, eigenständigen Persönlichkeiten werden, die wissen, was sie selber möchten, die auch fühlen, wer bin ich, was möchte ich, was ist mir wichtig und nicht, mir ist es nur wichtig, weil ich wollte halt gelobt werden, weil ich wollte keine Strafe erfahren, ja. Wir haben diese Entwicklungsstufe beim Hund gar nicht. Der wird nie ein Erwachsenengehirn bekommen. Der wird niemals auf diese Stufe kommen. Er bleibt in diesem kleinkindähnlichen Gehirnstadium für immer. Und der wird niemals alleine leben können. Der ist immer abhängig. Der ist immer in dieser Macht, in diesem krassen Machtgefälle auch gefangen. Ja, und das sollten wir benennen und das sollten wir auch sehr, sehr bewusst und immer wieder reflektieren in unserem gemeinsamen Alltag. Das finde ich ganz, ganz wichtig, das nicht irgendwie zu verschönern oder sonst irgendwas. Also hier ganz wichtig, wir können das in dieser Form, diese Debatte aus dem Kinderbereich nicht einfach auf die Hundeszene übertragen. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache dabei, denn Hunde werden, wie gesagt, niemals ein erwachsenes Leben führen müssen können. Ja, aber wir können es auch einfach darüber abkürzen, dass dieses intrinsisch-extrinsische Belohnungssystem, das ist kein Modell. Ich kann nicht einfach sagen, da gibt's jetzt nur das eine oder nur das andere. Das läuft ganz anders ab und das meine ich eben mit, das würde jetzt in dieser Podcast-Folge viel, viel zu weit führen, weil auch hier wieder, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen und ja, zu sagen, mein Hund bleibt jetzt am Kissen und ich arbeite dann nicht mit Futter, weil dann würde ich das intrinsische Belohnungssystem zerstören. Ja, meine Güte, der bleibt doch da am Kissen aus Angst. Wenn ich den in einem Video vorher 20 Mal aufs Kissen zurückgezerrt habe, rabiat, mit Kniekicks, richtig ordentlich körperlich, war das nicht extrinsisch motiviert? Also war da jetzt so von außen kein Reiz? Da gab es keinen äußeren Motivationsreiz zu sagen, ich bleib jetzt lieber mal am Kissen? Ja? Oder auch, wenn ein Hund an einem Mausloch buddelt. Da gab es doch im Außen einen Reiz, der ausgelöst hat, dass ich da buddeln gehe. Ja, der Geruch oder die Maus, die er gehört oder gesehen hat, whatever. Also, ja. Das mag ich jetzt einmal hier abkürzen, ja, diese wirklich runtergedröselten, platten Modelle da dann nur von intrinsischem Belohnungssystem zu sprechen, ist echt eine Schwierigkeit, vor allem da dann Erwachsenenhirnmodelle irgendwie auf den Hund übertragen zu wollen, eine ganz, ganz schwierige Nummer. Von daher einmal hier ein Obacht von mir, hinterfrag das bitte, wenn du sowas liest, sowas extrem Vereinfachtes, weil das meistens so nicht ist, ja, so komplexe Dinge mit einer einfachen Antwort. Ich weiß, es ist gerade der Zeitgeist und man hätte das gerne, dass so auf ganz komplexe Dinge keine Eigenverantwortung und kein, boah, ich muss Entscheidungen treffen, sondern ein einfaches, du musst nur das immer. Das wünscht man sich, ja, okay, aber es ist halt so nicht, ja, es geht so nicht und fall darauf bitte nicht rein. Das Problem von Marker oder Klicker, ich sage ja immer so der Pavlov im Kopf, das muss angesprochen werden, klar, ne? Ja, ich kann den Hund dadurch extrem motivieren. Das will man ja auch. Also das ist ja das ganze Ziel der Sache, dass der Hund mit Motivation, mit Yay macht, voll Bock mitmacht. Das kann durchaus sein, so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass der Hund dann weniger in Umwelterkundung geht oder dass er halt ja so nah beim Menschen ist. Aber ich würde hier immer hinterfragen, warum ist das so? Ja, wo hat der Hund gerade ein ungestilltes Bedürfnis? Hat er wirklich gerade Hunger, weil ich habe den absichtlich nicht gefüttert, damit er im Training super aufmerksam ist? Halte ich gar nichts von, habe ich schon oft was zu gesagt. Ja, Nahrung, das absolute Grundding zu leben, das sollte nicht erarbeitet werden. Das ist da. Da sollst du dir keine Gedanken drüber machen müssen. Hat der Hund irgendwie zu wenig soziale Zeit mit seinem Menschen und klebt deshalb am Menschen, würde ich darüber nachdenken. Ist die Umwelt, die ich meinem Hund zur Verfügung stelle, so öde und so saulangweilig, dass er einfach nur die ganze Zeit bei mir läuft? Dann würde ich auch da nochmal überlegen, ja, oder ist es ein, ach, ich habe gerade so Bock mit dir was zu machen, ich möchte Kopfarbeit machen, was auch immer, hinterfrag das unbedingt, ja. Und ja, er fühlt sich dabei gut, das finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, ja, er hat dabei keine Angst, also er zeigt dieses Verhalten nicht aus Angst. Er geht da nicht einem Strafreiz aus dem Weg, sondern er macht das, weil er Bock drauf hat und ja, was kannst du tun, um da von Anfang an Klarheit eben im Training zu schaffen oder auch in so Spaziersituationen, ja, den Hund eben nicht in so einer Erwartungshaltung hängen lassen, in so einer Erwartungsunsicherheit, sondern da ganz klare Kommunikation. So Trainingsanfang und Ende kann man von klein auf ganz klar benennen. Auch Indoor zum Beispiel, weiß ich, roll eine Yogamatte aus oder leg ein paar Puzzlematten auf den Boden, ja, so rutschfest oder in speziellen Badezimmerteppich oder so ein Anti-Rutsch-Teppich. Was auch immer, das kann dann bedeuten, jetzt trainieren wir und wenn du den wegpackst, dann ist Trainingsende. Das können Signale sein, die ganz deutlich ankündigen, jetzt sind wir fertig und dann ist auch wirklich fertig. Dann packst du die Leckerli-Tasche weg, dann packst du die anderen Belohnungen weg und lässt deinen Hund Hund sein, ja, und gibst ihm vielleicht da dann auch noch die Möglichkeit, manchmal braucht so eine kleine Brücke, so eine Selbstbeschäftigung, die der Hund schon kennt, weiß ich, Schnüffelteppich oder Schleckmatt, was auch immer. Das Pausewort, das, was ich angesprochen habe, das ist ganz ausführlich bei mir zum Beispiel auch im Stresskurs besprochen. Das Pausewort kündigt eben wirklich an, ich bin gerade körperlich hier, ja, aber sozial nicht verfügbar. Das kann man wunderbar dann auch nach draußen verlagern und draußen aufbauen, dass die Hunde, die vielleicht aus Angst und Unsicherheit auch, weil sie sich in der Umwelt super unsicher fühlen, stimmt, das habe ich vorhin in der Aufzählung ganz unterschlagen, ja, dass man auch daran dann arbeiten sollte und auf die Signale achten sollte, ist mein Hund wirklich ängstlich und traut sich deshalb nicht von mir weg. Da kann eine Schleppleine zum Beispiel helfen. Bei anderen, die dann sagen, ja, ich sehe da ganz hinten einen Hund, würde ich hinrennen. Klar, ne, musst du den Bereich so ein bisschen eingrenzen und dann über eine lange Schleppleine arbeiten zum Beispiel. Aber es ist grundsätzlich eben auch möglich, Stück für Stück dem Hund zu sagen, hey, musst jetzt nicht auf mich achten. Geh schnüffeln, mach dein Ding, sei Hund. Ja. Klare Futter- und Positionsmarker können super, super hilfreich sein, ja, dass der Hund zum Beispiel weiß, wo wird er belohnt für die und die Aktion oder was sagst du da vorher für ein Signal und solange du dieses Signal nicht gesagt hast, habe ich ja auch gar keine Erwartungshaltung, weil du hast ja das Signal nicht gesagt, ne? Also da sind wir dann wieder bei, jedes Training kann falsch gemacht werden, aber für mich ist immer noch ein, welche Auswirkungen haben Fehler, wie fühlt der Hund sich dabei und wie schnell kann ich Fehler auch verändern und ausbessern, ja, und na klar, kann ich einfach sauberer arbeiten. Und ich finde sauberes Training super toll und super wichtig. Also lieber weniger machen, bin ich totaler Fan davon. Und dafür aber super sauber, weil wenn man die wenigen Sachen ganz sauber aufgebaut hat, braucht man auch gar nicht so viel. Das merkt man dann echt ganz schnell. Umweltbelohnung einbinden. Also gerade wenn wir jetzt bei diesem Thema sind mit draußen und irgendwie ist es so, dass ich das Gefühl habe, mein Hund ist draußen zu wenig Hund, zu wenig er selbst, dann arbeite auch mit Umweltbelohnungen, mit funktionalen Verstärkern. Ach, es gibt so, so viele Dinge, die ganz weit weg sind von Leckerchen und nur blanke Leckerchen. Und da hilft dann eben, sich auch mehr mit der Thematik zu befassen, sich weiterzubilden oder sich Input zu holen, Hilfe zu suchen, wie auch immer. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir unseren Hunden Flügeln und Wurzeln geben, Flügel und Wurzeln geben, dass wir eben darauf achten, dass ja ich nutze Signale mit Bedacht. Weil klar kann ich, gerade wenn der Hund super motiviert ist und richtig Bock auf diese Signale hat, kann ich sagen, mach das, ja. Und dann sage ich ihm quasi jeden Meter auf dem Spaziergang irgendwas, wodurch man logisch den Hund sicher durch die Umwelt geführt hat. Aber nochmal, er war dann echt super wenig. Er selbst hat Hundedinge gemacht. Selbstwirksames Handeln, ja, einfach ein, oh, da schnuppert's gerade, ich guck mal dahin, schnupper mal dahin. Ja, einfach dieses selbstwirksam unterwegs sein können, Entscheidungen treffen können, das fällt dann hinten unter. Und das sollte einem bewusst sein, das ist was, was ich in jedem von meinen Kursen auch anspreche. Also weil mir das ganz wichtig ist, dass ein, ja, du kriegst jetzt hier Signale beigebracht, ja, du kriegst das Markerwort beigebracht, aber du kriegst auch direkt Pausewort, Pausen, alle Möglichkeiten von Belohnungen beigebracht und eben immer dieser ganz, ganz wichtige Blick auf, wie viel selbstkompetentes Verhalten kann mein Hund zeigen. Und mir ist es wichtig, dass gerade auch wenn es um Themen geht wie Ängste, Unsicherheit überwinden, Hundekontakte und, ja. Da ist für mich immer so dieses Ziel selbstkompetenter Hund und nicht durch Signale, also ich sage immer einatmen, ausatmen, durch die Situation geführt werden, sondern wirklich, dass es gerne die Anfangssituation, dass der Hund sich erstmal super wohl fühlt und gute, positive Hormone ausschüttet, aber das Ziel sollte für mich immer selbstkompetentes Handeln sein, weil, bleibe ich jetzt mal beim Beispiel mit Hundebegegnungen, wenn die sich ganz weit da hinten irgendwo entfernt von mir treffen, dann bin ich nicht in der Nähe. Und dann soll mein Hund das auch ohne mich in direkter Nähe gut lösen können und sich sicher fühlen dabei. Ne? Weil gerade wenn man so weiß, ich komme damit zurecht, ich habe da Strategien, dann fühlt man sich ja auch sicher. Das kennt man von sich selber ja auch. Genau. Also darauf kannst du achten, wenn du eben sagst, stimmt, ich habe das jetzt öfter mal bemerkt, dass mein Hund dann schon sehr viel so bei mir ist und mich beobachtet und anschaut. Und dann kannst du mal darauf achten, was von den aufgezählten Dingen kann euch vielleicht noch helfen, dass ihr klarer und deutlicher seid im Training. Trainingsbeginn, Trainingspausen und so weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte mit der Folge dazu beitragen, dass vielleicht diese Fragezeichen ein bisschen weniger werden und freue mich natürlich wie immer über den Austausch in den Kommentaren und ja, ansonsten schreib mir auch immer super, super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht irgendwo auf Social Media und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.